Quatsch hier, hä? Das Ding zum Fenster rausklappen. Wo ist denn jetzt hier? Wo ist denn Gerrit Spind? Und jetzt hat die sich automatisch irgendwie runtergeregelt. Ja, jetzt schon wieder. Oder Aussteuerung ist doch das, was sozusagen aufgenommen wird, ne?
Keine Ahnung.
Halt mal die Fresse.
Ja, dann machen wir ihn mal ein bisschen empfindlicher.
Hallo und herzlich willkommen zu Geil, aber schädlich, einem neuen Podcast. Hallo Justus.
Hallo.
Grüße. Kommst du jetzt gerade aus dem nach dem Mittagessen tief?
Nee, ich bin noch im Vormittagessen tief. Wir haben so ganz viel Besorgung und Einkäufe und so weiter gemacht und waren dann riesenlange spazieren. Und jetzt, glaube ich, füttert meine Frau unseren Sohn und dann werde ich wahrscheinlich kochen und dann werden wir richtig schön das Mittagstief genießen heute Nachmittag.
Ah, ja. Also bei uns ist jetzt auch gerade mal endlich die Sonne rausgekommen. Es sieht jetzt aus, als würde es Tag werden.
Aber es ist so gut, dass es geregnet hat. Alter Schwede, es war schon wieder so trocken.
Was machen die Erdbeeren?
Wie gesagt, also meine Frau sagt ja, ist der Meinung, dass die Hälfte des Beetes, die ich gemulcht habe, dass dort die Pflanzen halb so groß sind wie die, wo ich nie gemulcht habe. Und ich muss zugeben, dass sie recht hat. Und deswegen, also ein extrem guter Freund von mir, der drei Schrebergärten besitzt und ich, wir sind ja immer drauf und dran, die Sächsische Gesellschaft zur Förderung des Mulchens zu gründen. Aber wenn ich mir die Ergebnisse hier anschaue, da werde ich das nochmal überdenken. Also ich bin ein bisschen ratlos. Also wenn da vielleicht Leute mit einem grünen Daumen hier zuhören, bitte mal Feedback geben, ob das trotzdem gut ist, dass ich gemulcht habe und sozusagen da kommt dann so ein Boost Mitte Mai. Oder mulcht man einfach keine Erdbeeren, sondern legt nur etwas Stroh drumherum, damit die Früchte nicht faulen, falls es im Sommer nochmal regnet. Also bitte da nochmal Rückmeldung geben.
Ja, ich wollte gerade sagen, auf den klassischen Erdbeerfeldern ist ja so Stroh. Ich habe jetzt bei Freunden im Garten gesehen, die haben so ein Plastikvlies und dann halt immer die Stellen von den Erdbeeren ausgeschnitten da. Und Mulch ist jetzt so die organische Variante jetzt, oder?
Na, das ist, wir haben da so ein Spleen, das ist auch wirklich ein Spleen, aber das ist wirklich ziemlich interessant. Wir versuchen unsere, also der Freund und ich, wir versuchen unsere Gärten so ein bisschen mit dieser Permakultur zu gestalten. Und das ist eine Form sozusagen Landwirtschaft zu betreiben, die extrem, also die in Kreisläufen arbeitet und wahnsinnig wenig Wasser braucht. Okay. Und ohne Dünger funktioniert. Das natürlich, also halt in deinem Garten eigentlich totaler, also sozusagen im Garten ist es eigentlich nur ein Spiel. Ja gut, für meinen Freund, der glaube ich, nah an dem Hektar mit seinen ganzen Gärten, die der besitzt oder pachtet. Mhm. Aber also genau, im Garten ist das einfach so Hobby. Aber das ist echt interessant, sozusagen, wenn man überlegt, wie kann irgendwie Landwirtschaft in der Zukunft aussehen und irgendwie Europa wird trockener und heißer und wenn es regnet, regnet es für eine halbe Stunde in Strömen und danach ist wieder 7 Wochen nichts. Also finde ich es super interessant, drüber nachzudenken und das halt mal so ein bisschen auszuprobieren. Und genau, und das Mulchen gehört eben dazu, weil eben der Mulch verhindert, dass der Boden austrocknet. Das heißt, man muss viel, viel weniger gießen. Und es ist so gut wie kein Unkraut da, weshalb man eben keinen Dünger braucht.
Ah, okay.
Und also es ist mega spannend wenn wir mal viel Freizeit haben, schicken wir uns immer so die Videos zu von den Permakultur-Geeks aus Amerika oder Frankreich oder sonst wo und versuchen das dann halt umzusetzen. Das bekannteste von dieser Philosophie ist, das sieht man meistens in so Kindergärten oder Schulen oder so, sind diese Kräuterbeet Schnecken sozusagen. Das sind so, ja, so gemauerte Beete, die so zwei Kurven bilden und eben oben ist halt irgendwie Lavendel und so weiter und je weiter runter das ist, umso mehr Schatten und Feuchtigkeit brauchen die. Und das ist auch Permakultur.
Ah, krass, okay.
Mhm.
Ja, ich weiß nicht, kriegst du auch so Feedback zum Podcast oder bin ich irgendwie der Einzige, der Feedback kriegt?
Nee, ich krieg auch Feedback. Okay. Und also genau, die meisten sind total, also hören uns super gern zu und sagen, es ist irgendwie eine Wahnsinn, oder nicht Wahnsinn, eine lustige Kombi. Mhm. Wir beide irgendwie. Und die Leute wünschen sich aber tatsächlich, die mir mal was geschrieben haben, dass wir einfach länger. Also jetzt nicht, dass der Podcast jetzt unbedingt länger wird, aber dass wir mehr zu richtigen sozusagen Fragen und Themen uns unterhalten. Und genau, weil man irgendwie, also so bei mir war so irgendwie über Instagram und so weiter, kriegt man relativ viel irgendwie einfach von deinem Alltag mit und sozusagen da irgendwie in deinen Stories oder irgendwie in deinen Posts, da sehen wir das ja und das ist, da ist es sozusagen unterhaltsam, aber wenn du dich irgendwie mit Max unterhältst, da wär's doch cool, irgendwie eure beiden Perspektiven auf das und das oder das und das mal zu hören oder irgendwie es passiert gerade was und man ist selber gerade so, wie wir letzte Woche hatten, sollen wir irgendwie am grünen Donnerstagabend mal feiern, kann man das überhaupt machen? Und irgendwie du hast da ziemlich sicher eine andere Meinung als ich und da hattest du das Gefühl, da sind die Leute haben sie Lust drauf, dass wir ein bisschen mehr einfach wirklich so jede Woche ein Thema haben. Vielleicht das auch, vielleicht, na, nicht ankündigen, aber zumindest, dass irgendwie bei jedem Podcast klar ist, hier geht's da und da drum. Aber die Rückmeldungen waren, also hätte ich nicht gedacht, waren echt gut. Und das mit dem Sound kriegen wir noch hin. Also es wird auf jeden Fall, ich glaube, jetzt wird's noch besser, aber die Lernkurve geht weiterhin nach oben.
Ja, also es ist ja auch authentisch, ne, wenn sich's immer verbessert.
Ja.
Okay, dann habe ich eine erste Sache und zwar gibt's jetzt ja irgendwie doch schon vom Land Sachsen neue Corona-Regelungen. Hast du dir die schon reingezogen?
Ich glaube, ich bin nicht auf dem aktuellsten Stand. Also ja, wir können ja, noch auf. Mal drüber reden, aber ja, erzähl mal.
Pass auf. Folgende Sache, bevor hier wieder so ein Pfarrergate entsteht. Was jetzt wohl möglich ist, ist, dass du mit deinem Sohn wieder auf einen Spielplatz da gehen darfst. Auch Gottesdienste, was ist ja für dich relativ relevant, sind wieder, gibt es keine Begrenzungen mehr tatsächlich.
Doch die Quadratmeterzahl, oder?
Nein, auch nicht mehr. Es gibt keine Begrenzung mehr über Besucherzahl und Zeit. Es geht nur die Hygiene und die Abstandsregeln sind zu beachten. Also das ist
Stimmt, genau, die Abstandsregelung, genau.
Genau. Ja. Also das ist sozusagen das, wonach gerade alles bemessen wird, die sozusagen der anderthalbe Meter und Mund- und Nasenschutz. Dann ist auch sowas wie Zoos und botanische Gärten, Fahrschulen, sowas ist wieder offen. Aber was sozusagen immer noch strikt verboten ist, sind Großveranstaltungen und eben Gastronomie zum Beispiel in einem Zoo, in einem irgendwie gearteten Sachen. Ansonsten darfst du jetzt auch ab nächster Woche wieder zum Friseur gehen und zur Nagelpflege natürlich. Und solltest du dir ein Tattoo-Studio gehen wollen, dann darfst du auch das nächste Woche wieder tun.
Nee, das mache ich nicht. Aber ich bin, also Corona hat jetzt dazu geführt, dass ich wahrscheinlich was ausprobiere, was ich mich seit Jahren nicht traue, nämlich die Mittelscheitelfrisur. Ich will das wirklich mal ausprobieren. Wir haben alle Maßnahmen getroffen. Also ich rasiere mir den Nacken aus und ich schneide mir die Koteletten. Und jetzt will ich mal ausprobieren, ich überlege seit Jahren, ob das eine Frisur für mich sein könnte. Und ich denke mir immer, nee, das ist viel zu prollig und das ist viel zu Sebastian Kurz irgendwie. Und so eine Frisur hat man, wenn man langsam weniger Haare bekommt und man richtige Geheimratsecken hat, dann macht man das. Und jetzt nutze ich einfach die Gunst der Stunde und kann das eben jetzt immer auf Corona schieben. Also kann eben immer sagen, ja, ich konnte noch nicht zum Friseur und wie auch immer. Insofern, nee, das ist also mit dem Gottesdienst, das ist schön. Ich war echt irritiert. Ich hatte vor eben 2 Wochen auf Facebook gepostet, dass ich mich einfach mega freue, dass wir einfach mit diesen 15 Leuten und mit super Abstand und vorsichtig und ohne Singen wieder Gottesdienst feiern können. Und das hat mich wirklich, ich meine, ich glaube, die Leute haben nur Gutes im Sinn, deswegen will ich ihnen wirklich also gar keine niederen Beweggründe unterstellen. Aber das war so eigenartig, wie viele so wirklich so kirchenleitende Menschen, also die wirklich in also so in der EKD oder auch bei uns wirklich was zu sagen haben, so drunter geschrieben haben, dass das dass sie sich da nicht drüber freuen und dass das Quatsch ist und dass das verantwortungslos ist und
wo direkt ich so wieder dachte, die Kritik so, gesehen so ja
also so, ich bin ja so, ihr wisst das ja, dass meine Familie und ich da also mega Angst vor Corona haben, aber trotzdem, dass man als Pfarrer sich drüber freut, dass man in einer großen Kirche zu 15 Sonntagmorgens ein Gebet sprechen kann und das Evangelium hören kann und sich das gegenseitig auslegt, was wir jetzt das vorletzte Mal gemacht haben. Also das ist doch, also da darf ich mich doch drüber, das ist doch das Natürlichste der Welt, dass ich da sage, ich freue mich drüber, dass wenigstens das möglich ist und zwar nicht, weil ich irgendwie den Staat verteufle oder weil ich irgendwie jemanden irgendwie unterstelle, er will die Kirche dezimieren, sondern einfach nur, weil das Virus offensichtlich so zurückgedrängt ist, dass wenigstens so ein kleines Gottesdienstformat am Tag der Auferstehung Sonntag morgens möglich ist. Das ist so, also da habe ich mich zum Glück von der Freude nicht abbringen lassen.
Ja, und vor allem muss man einfach mal sagen, dass es halt auch immer gut ist, Positive zu sehen und jetzt nicht immer gleich den hatenden Sachsen raushängen zu lassen, der dann irgendwie sagt, oh nee, das geht ja schon wieder nicht, ihr und wo soll denn das hinführen mit 15 Leute und wir sind aber 20 und jetzt müssen 5 draußen bleiben und
Das ist wirklich krass. Ich glaub, das ist wirklich bei uns in der Landeskirche nochmal ein bisschen krasser als woanders. Die Leute sind schon stellenweise arg itzig. Also wenn du da, da stellst dich irgendwie als Pfarrer nach der Andacht irgendwie hin und sagst, also schön, dass das jetzt wieder geht, aber denken Sie bitte das nächste Mal dran, dass wir wirklich die Atemschutzmasken und so weiter mitnehmen. Da sind die Leute manchmal richtig bies, weil sie da irgendwie irgendwas dahinter vermuten. Aber das ist eben, habe ich mir nochmal erklären lassen von einem Kollegen, das ist dieses sächsische Erbe bei uns, dass man einfach wirklich, also in dem Moment, wo der Staat bei der Kirche reinredet, egal bei was, da ist man sofort misstrauisch. Ja. Das will man wirklich sofort nie. Und das ist ja auch, das ist ja eine gute Einstellung. Also das ist ja wirklich klasse, aber man muss dann manchmal so ein bisschen auch für Verständnis werben, weil das stimmt, dass der Staat gerade reinredet, aber es geht ja wirklich einfach gerade drum, eine Krankheit zu verhindern. Ja. Insofern. Aber das war wirklich so was Sächsisches, wo ich dachte, Mensch, die sind jetzt hier richtig geladen, dass ihnen irgendwie der Ministerpräsident oder der Landrat vorschreibt, wann sie in die Kirche gehen können. Das fand ich, das hat mir wieder ein bisschen das Herz erwärmt, als ich das gesehen habe. Auch wenn es anstrengend war, natürlich.
Ja. Also ich glaube, tatsächlich eine herausfordernde Sache ist immer noch die Situation bei den Jugendarbeiten. Ne? Jetzt kann man jetzt auch über Landeskirche hinaus sehen tatsächlich. Ja, weil gerade bei mir so in der, also alle Jugendtreffs, offenen Arbeiten und keine Ahnung, aber auch diese ganzen normalen, also es gibt ja auch gerade Riesendiskussionen um was ist mit diesen ganzen Jugendfreizeiten, egal ob kirchlich oder nicht, können die im Sommer stattfinden und so. Und da.
Und kannst du mal erzählen, weil ich würde eine machen im Sommer und wir planen bisher alles so wie es geht, aber das wird wahrscheinlich nie funktionieren, oder?
Naja, es gibt jetzt ja so Orientierungs-, so wie so eine Art Checkliste, die kannst du praktisch durchkreuzeln und dann steht am Ende da wie so ein Ergebnis, ob du es jetzt eher stattfindet oder nicht. Aber es ist natürlich viel von Rahmenbedingungen geprägt, ist bei uns gerade auch so. Ne? Also wenn jetzt, wir haben eine Freizeit nach Schweden geplant, wenn jetzt die Grenze nach Schweden dicht ist, ja, dann brauchst du meine Freizeit nicht abführen. Von daher gibt es jetzt bei uns einfach eine Deadline. Und was viele vergessen ist, wenn wir jetzt an einen offenen Treff denken, an so einen Jugendclub, da besteht ja einfach auch viel, da ist viel gewachsen, so, ne? So eine Willkommenskultur und eben, dass man sich auch mal begrüßt, zusammen an den Tisch setzt, eben was ja viele jetzt nicht einfach immer kennen oder was für viele nicht immer normal ist.
Total.
Und jetzt wurde halt gesagt, ja, ihr könnt die Treffs wieder unter den Hygiene Voraussetzungen öffnen, aber natürlich auch nur mit 1,5 Meter Abstand halten und Mund- und Nasenschutz. Und das ist natürlich, was so offene Treffs angeht, eigentlich, also das kann man fast nicht realisieren, ne? Weil also das ganze Konzept, ja, was dahinter steht, das also funktioniert dann ja einfach nicht mehr, ne? Weil genau
die Freude, da geht's die Leute dran haben.
Genau, also es gab da echt jetzt so ein Zoom-Meeting, da hat ihnen gesagt, hey, das, was wir über Jahre aufgebaut haben, so dass Leute, wenn sie reinkommen, Hallo sagen und dass wir uns zusammen an den Tisch setzen, genau das soll jetzt nicht stattfinden. Das ist halt also eine Herausforderung, würde ich es jetzt nennen, ne? Nicht
mega.
Ja.
Ja.
Oh, genau.
Aber trotzdem super Entwicklung.
Ja.
Ich glaube, wenn wir alle noch die Kraft haben, ein bisschen weiterzumachen, sind wir auf einem guten Weg. Dass einfach wirklich erstmal diese Krankheit in die Schranken gewiesen ist. Und die Nachwirkungen, das wird auch krass. Also mal gucken, wie der Sommer und der Herbst und so weiter wird. Und wie wir es ökonomisch wieder auffangen. Das ist ich bin ja immer so ein bisschen das marktwirtschaftliche Gewissen von den Leuten und da muss man ja auch dran denken, ja.
Ich wollte dir was gestehen. Ich habe mir diese Woche, was geht denn jetzt los? Ich habe mir diese Woche nicht getraut, dich anzuschreiben, weil ich ja wusste, du hast Examen und dann habe ich dir irgendwann, weiß nicht, Montag oder Dienstag geschrieben und du hast so ewig lang nicht geantwortet und dann ist mir abends eingefallen, scheiße, da hat ja Examen, jetzt bist du dem auf den Sack gegangen, wieder wegen irgendwas Nichtigem, wegen dem Podcast. Und und dann ging es mir die ganze Woche so tatsächlich, jetzt ein Real Talk, no joke, dass ich sozusagen immer mal wieder am Tag so gedacht habe, ja, du könntest jetzt eigentlich mal schreiben, aber ach, der Arme, der hat bestimmt so viel zu tun. Und dann habe ich immer nur an dich gedacht und habe dann gesehen ja auch über Insta, dass euer Sohn da diese Woche Geburtstag hatte und habe mich da mitgefreut und dachte so, okay, wir werten das jetzt alles aus. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ja, du hattest Examen und ich habe eine Anfangsfrage. Warum heißt das Examen und nicht einfach Prüfung, Klausur? Ist das irgendwie anders aufgebaut? Was muss ich mir als Laie jetzt, der jetzt kein Pfarrer werden will oder Theologie studiert hat oder das vielleicht machen will, was muss ich mir darunter vorstellen oder so im Examen? Achtung, Kurzantwort.
Na, Examen heißt ja auch einfach nur Prüfung und drunter, also das System ist halt, es gibt so diese klassischen Studiengänge in Deutschland, die halt ein erstes und zweites Examen haben, also die Juristen, die Lehrer, die Mediziner und eben wir. Mhm. Und bei uns ist eben der Prüfer nicht der Staat, sondern die Landeskirche.
Ja.
Funktionieren tut das aber gleich, dass wir ein erstes Examen haben, was sehr umfangreich ist, wo du im Prinzip in allen Fächern geprüft wirst und schriftlich also und mündlich durch hast.
So richtig Fragen halt jetzt zum Teilbereich Theologie und dann fragen dich, was steht in 1. Korinther 13 und wie ist die Liturgie eines evangelischen Gottesdienstes oder wie muss ich mir das vorstellen?
Na, das ist jetzt eher schon in Richtung zweites Examen. Im ersten Examen hast du halt einfach wirklich die Inhalte vom Studium. Also eben, was steht im 1. Korintherbrief? Das ist in dem Sinn nicht mehr eine Frage, weil das wurde vorher abgehandelt. Aber du kriegst halt, in Neuen Testament, im Alten Testament musst du übersetzen und dann sozusagen inhaltlich zu einer Frage Stellung beziehen oder du hast einfach mehrere Fragen, zu denen du arbeiten musst. Und jetzt ist es halt in der Tendenz mehr auf das ausgerichtet, was wir jetzt in den letzten 2 Jahren im Vikariat, also in dieser praktischen Zeit, sozusagen erfahren und gelernt haben. Also steht auch bei fast jeder Prüfungsaufgabe steht irgendwie sowas wie, beziehen Sie Ihre Erfahrung aus dem Vikariat mit ein oder so. Und jetzt war es, also genau, das schriftliche, also das zweite Examen funktioniert halt so, dass du eine kleine Klausur hast, wo du einen neutestamentlichen Text übersetzen musst und dann irgendwas daraus noch machen musst, also irgendwie Einführung des Kirchenvorstands oder Andacht zur Familienrüstzeit oder irgend sowas. Und dann musst du eben die exegetischen, also die bibelwissenschaftlichen Vorüberlegungen dann noch hinschreiben. Die große Klausur sind 8 Stunden. Und du sitzt 8 Stunden über einem Thema und das kann irgendwie das Amt in der Kirche oder Abendmahl, heute aktuelle Herausforderungen oder irgend sowas oder Christologie.
Und das hast du jetzt alles schon geschafft?
Genau, ja. Genau. Krass. Und das, also das war jetzt das Schriftliche. Das war am Donnerstag Nachmittag zu Ende. Mhm. Und das war völlig in Ordnung. Also war anspruchsvoll, aber war völlig in Ordnung. Sehr, sehr faire Aufgaben und Fragen. Und wir, genau, mussten halt in kleinen Gruppen sind wir an verschiedene Orte gefahren und mussten eben immer morgens und abends hin und her rammeln, weil wir eben dort nicht übernachten durften und eben auch nicht in der normalen Vikarsgruppe das schreiben durften. Das war alles ein bisschen anstrengend. Und wie gesagt, unser Sohn hatte seinen ersten Geburtstag dazwischen noch. Aber ich habe echt eine mega Frau, die mir da den Rücken frei hält und mich das erstmal machen lässt. Und genau, also insofern bin ich sehr, sehr glücklich, dass es vorbei ist. Und ja. Ja.
Also wenn ich jetzt an meine Prüfungszeit und da die ganzen Abschlusssachen dran denk, muss ich jetzt doch sagen, nach 3 Jahren, rückblickend auch, geht's dir auch jetzt schon so, dass wenn du so Prüfungen geschrieben hast, dass sich dann bei dir danach schon sowas einstellt wie 2 Wochen später hat man sozusagen 70% wieder vergessen?
Oder? Ja, beim ersten Examen war das auf jeden Fall so. Beim zweiten Examen würde ich es nicht so sehen. Ich glaube, das Griechische, also die Sprachen sind sehr schnell einfach wieder weg. Mhm. Aber der Rest ist so, ich hatte jetzt wirklich das Gefühl, ich habe jetzt beim zweiten Examen eigentlich echt nur das gelernt, was in meinem Vikariat und jetzt für meinen Fahrberuf einfach wirklich dann wichtig ist. Also ich habe einfach nochmal eine Ethik gelesen. Hab ein Seelsorgebuch durchgelesen, hab so Aufsatzbände nochmal durchgelesen zu Seelsorge und Psychotherapie und sowas. Und da hatte ich jetzt da hatte ich das Gefühl, okay, das hat einfach was damit zu tun, was ich jetzt bald machen werde. So,
okay.
Und also das war ganz cool. Also insofern war das bei dir tatsächlich so. Aber ihr habt ja aber kein erstes und zweites Examen, ne? Ihr schließt ja keine Praxiszeit nochmal mit einer Prüfung ab.
Nee, so nicht. Es gab immer so Praxisberichte schon. Wenn du jetzt erstes und zweites Examen sagst, dann würde ich jetzt bei mir im konkreten Fall dran denken, dass für mich wäre dann das erste Examen mein Bachelor gewesen und das zweite dann der Master. Aber das ist ja, das sind ja diese Abschlussarbeiten. Ich denke, das ist jetzt nicht 1:1 vergleichbar. Aber ich habe letztens mal wieder dran gedacht, ich habe mein Bachelor drüber geschrieben über Spielen mit Kindern, also was bedeutet Kindern eigentlich spielen und wie verkopft sollte das sein und wie viel lernen die dadurch eigentlich, und also ziemlich spannende Sache, aber ich könnte dir jetzt nicht sagen irgendwie, was sozusagen die krasse Essenz war oder der Gewinn oder, aber ich denke dann manchmal, vielleicht verinnerlicht man einfach so gewisse Aspekte und lässt die dann so in sein tägliches Brot mit einfließen, ohne dass man jetzt sagt, ja, hier erstens, zweitens, drittens, so und so sieht's aus.
Also das würde ich auf jeden Fall bei eurer Ausbildung in Moritzburg schon so sehen. Also glaube ich echt, dass die so angelegt ist für die Diakoninnen und Diakone oder für die Gemeindepädagogen, dass da dass ihr viele Dinge auf so eine natürliche Art und Weise lernt, dass ihr die sehr easy einfach anwendet, ohne jetzt irgendwie das Gefühl zu haben, ah, okay, das war Prüfungswissen, 4. Semester, jetzt bringe ich das hier in meiner Konfi-Juriste ein, sondern, also so habe ich das zumindest von außen wahrgenommen, dass irgendwie da in Moritzburg viel auf so eine organische Art und Weise gelernt und dann eben auch angewendet wird.
Ja, und trotzdem gab es dann irgendwie so eine stille Statistik, dass viele nach dem Studium tatsächlich nicht in die Landeskirche wechseln, sondern sich lieber in andere Bereiche da orientieren, weil es doch so viele...
Wie in andere Landeskirchen oder in andere...
Nee, in andere Arbeitsbereiche, weil es doch durch die ganzen Praktikas und so gab es einige Berührungspunkte jetzt so mit Landeskirchenamt und so, und da kann ich dir sagen, das ging jetzt nicht immer glimpflich aus. Ja, also das finde ich ziemlich krass, und mittlerweile, also ich habe diese Woche eine E-Mail gekriegt, die Moritzburger sind ja jetzt mit der EHS in Dresden verschmolzen. Gibt es jetzt auch, dementsprechend ja auch wieder der Studiengang angepasst, und so, ja, man kann sich auf alle Fälle noch bewerben. Ich weiß jetzt nicht, wie die Zahlen da aussehen. Ich glaube, Wartesemester, also Wartelisten gibt es jetzt da auch schon länger nicht mehr.
Dann bewerbt euch, ihr Lieben, wenn ihr Bock auf Gemeindearbeit habt und Arbeit mit Jugendlichen, gibt keine bessere Adresse als Moritzburg. Also los,
es ist halt einfach sozusagen die Adresse in der Landeskirche und ich glaube, es ist traurig für alle, traurig und irgendwie da auch ein Schutz für alle, die sozusagen jetzt von Berlin, Thüringen oder aus anderen Bundesländern kommen, dann mit ihrer Ausbildung hier ankommen und dann sagt so eine sächsische Landeskirche, ja, nö, du wirst damit nicht hier anerkannt, sondern nur unsere eigenen. Das ist natürlich, für die ist es dann irgendwie scheiße und für, auf der anderen Seite ist es ja auch so ein Schutz der eigenen Ausbildung irgendwo, sonst, ja, vielleicht brauchst du dann ja auch irgendwann nicht mehr, wird ja dann irrelevant, ne?
Ja. Aber das ist einfach das Sächsische, der große Stolz auf diese eigene Ausbildung und dieses Ziel, dass man das noch so lang wie möglich auf so eine gute Art und Weise erhält. Das ist hart für die Außenstehenden. Mhm. Auch im Vikariat geht man ja schon in Sachsen auch noch mal durch eine andere Schule als in anderen Landeskirchen. Also man hat schon in Anführungsstrichen erstmal etwas weniger zu sagen vielleicht als andere Vikarinnen und Vikare. Aber ich habe wirklich gemerkt, jetzt noch mal durch die Zeit, so anstrengend und zehrend das an manchen Stellen auch war. Es war dann am Ende tatsächlich auch, hat genau das mir auch noch mal was gebracht. Also wirklich noch mal zu diesem Punkt zu kommen, wo man ja sozusagen am Anfang des Studiums ist und dann das Gefühl hat, eigentlich hat man das irgendwann hinter sich, so sich diese Frage dann tatsächlich im Verlauf der Praxis noch mal zu stellen, was genau mache ich hier eigentlich und wofür mache ich das überhaupt? Das war super spannend, nochmal so zu wahrzunehmen, dass die eigene Berufung in solchen Drucksituationen oder in so Situationen, wo man manchmal denkt, Mensch, hätte ich jetzt gerne anders oder würde ich jetzt so überhaupt nie machen, nochmal so zum Vorschein kommt, zu fragen, was willst du denn damit, wohin willst du, für wen machst du das eigentlich und was erwartest du dir davon? Das ist schon ein Geschenk, dass man das nochmal so hat und ich will jetzt gar nicht über andere negativ reden, ich kann nur sagen, dass das in dem sächsischen System und sozusagen auch in dieser sächsischen Umgangsform, die vielleicht ein bisschen ruppiger ist oder die vielleicht jetzt nie sozusagen die am aller in Watte gepackteste ist, vielleicht auch drin liegt, dass man solche Fragen nochmal klarer und existenzieller sich stellt während dieser Zeit als woanders.
Was würdest du denn sagen, wenn du jetzt sozusagen kurz antworten müsstest, was deine Berufung oder deine tatsächlich die Langzeitmotivation, keine Ahnung, nenn's wie du es willst, dann tatsächlich war, die dich bis hierher getragen hat?
Also bei mir war es, kann ich wirklich so sagen, dass der missionarische Gedanke, also mir war ab einem gewissen Punkt diese Botschaft und einfach dieser Mensch, dieser Gott, Mensch, Jesus so wichtig, dass mir das ein ganz großes Anliegen geworden ist, dass einfach andere Leute davon auch hören und das auch kennenlernen und die Möglichkeit bekommen, auch sozusagen in der Kirche und im Glauben leben zu können.
Ich habe gerade gedacht, das ist eigentlich, im Prinzip müsstest du das ja nach dem Podcast aufschreiben und einrahmen und im Prinzip ja dann, wenn du in deinem Pfarramtstätigkeiten bist, dir das wirklich regelmäßig...
über den Schreibtisch hängen, ja.
Ja, und dann wirklich immer drauf gucken, weil ich finde, sowas ist ein übelst wichtiger Maßstab, erstmal für einen selber, aber auch für die Arbeit, ne? Was will ich jetzt machen und sich ab und zu mal wieder zu überprüfen, zu gucken, bin ich überhaupt noch auf dem Weg, ne? Oder bin ich gerade übelst verzettelt an irgendwelchen Ecken, hänge nur noch in irgendwelchen Strukturen fest und mache ich das tatsächlich auch, ne? Oder verwalte ich das System nur oder also breche ich da irgendwie aus, suche mir da irgendwie neue Möglichkeiten? Also ja, also finde ich echt spannend.
Ja, wie war es bei dir? Also weil ich könnte mir vorstellen, so einen Satz könntest du irgendwie auch erstmal unterschreiben, aber du bist ja einen anderen Weg gegangen.
Also bei mir geht es aber in eine ähnliche Richtung, was die Grundmotivation angeht. Also bei mir hat es nur, glaube ich, kommt es aus einer anderen Richtung. Also bei mir war es so, dass ich sozusagen ich wurde zwar getauft und auch konfirmiert, aber das war eher so ein Haken dahinter machen und ich war auch sehr pubertär und hatte eigentlich auch gar keinen Bock auf Kirche und auf diesen Jesus. Und dann mit 18 bin ich dann aber in eine junge Gemeinde reingekommen und da war es tatsächlich so, dass die ja, die hatten jetzt nicht so eine, das war ein ganz niedrigschwelliger Zugang, ne? Also du konntest einfach kommen und du musstest da überhaupt nichts mitmachen, wenn du nicht wolltest, aber trotzdem, dass du da nichts machen musstest, haben sich die Leute für einen interessiert. Und das weckt dann schon so ein Interesse und man denkt so, hä, und warum will der mir jetzt was Gutes? Und ich bin ja eher auf Contra und so. Und da habe ich auf einmal über die Zeit dann eine ganz andere Art von Menschsein sozusagen erlebt und bin darüber dann tatsächlich auch Christ geworden. Und da habe ich dann gesagt, ist das jetzt also es hat mich dann tatsächlich so bewegt und mein Leben natürlich auch nachhaltig verändert, dass ich überlegt habe, okay, ist es dir tatsächlich das so viel wert, dass du das auch beruflich sozusagen weitergeben willst? Oder willst du das nur sozusagen in deiner Gemeinde ehrenamtlich, keine Ahnung, bringst dich irgendwo ein und versuchst auf der Ebene? Und da habe ich mir dann so tatsächlich so eine richtige Pro-Kontra-Liste geschrieben und die hat dann tatsächlich dazu geführt, dass ich das studiere und bis heute, sag ich mal, mir das ab und zu mal wieder vorhalte und sag hier, bin ich da überhaupt noch, wo ich hin will, ne? Und, ja. und lebe ich und verkörper ich das auch noch so, ne? Oder genau.
Ja. Aber das ist ja, ich glaube, wir müssen langsam zum Schluss kommen. Vielleicht machen wir einfach einen zweiten Teil aus der Folge nochmal, weil das ist echt spannend, nochmal über Berufung und sozusagen, was verbinden wir mit dem Beruf nachzudenken. Mhm. Aber das ist ja jetzt schon echt so ein, wir haben es for the record jetzt für die anderen wirklich jetzt nicht vorher abgesprochen. Mhm. Das ist echt spannend, wie sozusagen da so ein, in dieser Motivation auch eigentlich so ein bisschen so der Kern des Unterschieds zwischen diesen beiden Diensten in unserer Landeskirche ja eigentlich drin steckt, ne? Also das, ja. Ohne dass da drin eine Wertung steckt, das sagt man zwar andauernd, aber so ist es jetzt gerade wirklich gemeint, dass einfach wirklich es eben Menschen gibt, die sagen, ich habe so eine Lust, so ein Interesse dran, mit Menschen, gerade mit jungen Menschen sozusagen, einen Weg zu gehen und einfach auch erstmal zu gucken, wie können die erstmal Menschen oder mehr Mensch werden, wie können die sich entwickeln, wie können die selbstständig werden. Und es gibt irgendwie halt Leute, vielleicht irgendwie so wie ich, die irgendwie von anderswo herkommen und irgendwie sagen, Mensch, das ist doch spannend hier, der Gottesdienst oder irgendwie Glauben, Gott, was genau ist das und wie kann man das erklären und wie kann man es vor allem dann weitervermitteln. Und das Tolle finde ich eben bei uns, dass eben durch diesen Schwerpunkt, dass eben in jeder Gemeinde ein Gemeindepädagoge, eine Kantorin, eine Pfarrerin sein soll, dass diese Talente zumindest nach dem Ziel nach in unserer Landeskirche immer zusammenkommen sollen in den Gemeinden. Mhm. Also das ist schon, also schön. Also merk gerade, dass ich das, dass ich da immer wieder neu merke, Mensch, unsere Landeskirche so klein und so so klein sie ist und so bescheiden doch alles ist, an manchen Stellen weht doch so ein Geist und so eine Motivation, die schon schön ist und die einen berührt.
Ja, und sag ich mal, um meinen letzten Punkt hier mal zu bringen, ist, ich finde es auch total wertvoll für Jugendliche, die tatsächlich in einer Welt aufwachsen, wo du über viel Äußerlichkeiten definiert wirst, dass es zumindest den Anspruch von ein, ich will jetzt nicht sagen, dass es überall so ist, ne, weil ich glaube, da müssen wir uns auch schon noch oft an die eigene Nase fassen, aber dass es zumindest nach meinem Anspruch her doch so auch läuft, dass es Orte gibt, wo man eben diese Masken nicht aufsetzen muss, ne? Und wo man eben sagen kann, jetzt, nö, das kann ich jetzt einfach mal nicht und das bin ich auch nicht. Und jetzt bin ich mal ganz, ganz Mensch mit all seinen Fehlern und Ecken und Kanten.
Ja. Schön, cool. Schön, aber vielleicht nehmen wir das wirklich nochmal zum nächsten Mal weiter. Wenn ihr Fragen dazu habt oder wenn ihr irgendwie sagt, ich bin vielleicht irgendwie gerade am Ende von der Schule oder irgendwie, ich bin gerade Mitte 20 und irgendwie das, was ich gerade mache, bringt's wirklich nicht. Jedenfalls kann ich mir das fürs ganze Leben nicht vorstellen. Schreibt uns mal und vielleicht können wir das nächste Mal nochmal ein paar Sachen einfach mit in den Podcast reinnehmen. Das würde mich sehr, sehr interessieren, wo ihr gerade steht und ob ihr, Also gebt uns mal eine Rückmeldung.
Genau, mich würde das auch interessieren. Also ob es vielleicht auch noch andere Motivationen gibt, da irgendwie ehrenamtlich oder wie auch immer tätig zu sein oder auch vielleicht eine gewisse Kritik daran. Also das wäre wirklich mal spannend. Das könnt ihr gerne mal uns schreiben oder Feedback, Kommentare, ja. Keine Ahnung, ja.
Und was, ich habe jetzt etwas frei die nächsten Tage. Ich werde versuchen, so wie die Corona-Maßnahmen das zulassen, vielleicht mal nach Zwickau zu kommen. Und da machen wir mal ein bisschen ein paar Fotos, dass wir uns auch im Internet mal ein bisschen, euch, mal ein bisschen schön machen.
Ja, das war richtig. Da müsst ihr schon mal eine Badehose einpacken dann, ne?
Ja, dass ihr euch mal ein bisschen uns angucken könnt, immer ein bisschen von allen Seiten und ja, das fände ich schön.
Ja, das klingt gut. Hm?
Das wäre doch fast wie ein bisschen schön.
Ja, fast wie ein bisschen schön, ja. So, Justus, ich würde sagen, schön, dass ihr zugehört habt. Danke fürs zahlreiche Einschalten. Es gibt auch nächsten Sonntag wieder die nächste Folge. Ich sag tschüss und auf Wiedersehen und das letzte Wort hast du, Justus.
Und ich sage auch tschüss und auf Wiedersehen, bleibt behütet, bis bald.